Von ganzem Herzen danken wir dir, treuer Gott und Vater, loben deinen hohen Namen in unserem Herrn Jesus Christus. Du schenkst uns diesen Abend, du schenkst uns dein Wort. Du hast uns durch diesen Tag mit so viel Gutem versorgt. Hab herzlich Dank dafür. Wir danken dir vor allem, dass du uns herausrettest, Herr Jesus, aus dem Machtbereich der Finsternis. Dass du uns herausgerettet hast und retten wirst. Dass Sünde, Tod, Satan keine Macht mehr an uns haben. Dein Kreuz ist der Ort der Versöhnung zwischen dem lebendigen, heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Und in alle Ewigkeit danken wir dir dafür, dass du diesen schweren Weg gegangen bist, aus der Herrlichkeit des Vaters auf diese Erde und in die Schmach des Kreuzes. Danke dafür, auch heute Abend. Danke, dass du uns zum Retter geworden bist. Danke, dass du der Retter bist für alle, die dir glauben, die dich in ihren Herzen aufnehmen. Und du suchst unser Herz, Herr, und berührst auch heute Abend durch dein Wort. Sprich du zu unseren Herzen, mach sie weit für dich. Danke, dass du unser Leben so reich segnest durch deine Liebe, Gnade und Treue. Danke für alles, was du uns jetzt bereitet hast. Segne unseren Bruder mit Vollmacht, dein Wort zu sagen, wie du es haben möchtest. Wir beten dich an, preisen deinen hohen Jesus-Namen und danken in dir, dem Vater. Amen. Wir hören heute Abend zum Thema Dennoch, weil du mich hältst, den Text aus Johannes 21, die Verse 15 bis 19. Johannes 21, 15 bis 19. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Wir hören das Wort.
Da war ja nur wenige Tage vorher diese schreckliche Sache passiert, dass Petrus verleugnet den Heiland Jesus am Kohlenfeuer. Als ausgerechnet eine Magd ihn fragt: Du warst doch auch mit Jesus. Und er sagt ganz spontan: Ich kenne den nicht. Die Magd beharrt darauf: Doch, du sprichst doch die Sprache, den Dialekt, und ich weiß doch alles. Eine Geschichte, die wir uns aus unserem Leben ganz schnell denken können. Situationen, wo man in so eine dumme Geschichte hineingeraten will. Aber der Petrus war ja ein Supermann, ein Felsenmann. Keiner aus dem Jüngerkreis stand so zu Jesus mutig. Und dass ihm ausgerechnet das passieren kann, Jesus verleugnen, ja, ist denn das so schlimm? Ja. Weil Jesus ist die einzige Hoffnung unseres Lebens. Ohne Jesus sind wir ewig verloren. Jesus sagt einmal, Markus 8, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird er sich auch schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters. Jesus sagt, wenn ihr euch geniert an mir, ja natürlich. Der Petrus hat in seinem Eifer gedacht, ich möchte für Jesus eine Befreiungsaktion starten. Und das ist ganz ungeschickt, dass die Frau mich gleich anspricht und sagt, du warst doch auch mit Jesus. Er wollte doch den großen Coup starten. Und deshalb hat er gemeint, das muss ich geschickter anfangen. Aber das will Jesus nicht. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und das steht in der Bibel drin, weil das eine ganz große Not ist von Christenleuten, von Bibelleuten, von gläubigen Leuten, dass sie in vielen Situationen sich an Jesus schämen. Und das wisst ihr, dass es manchmal ganz schwierig ist, vor ungläubigen Menschen den Namen Jesus auszusprechen. Viel lieber reden wir von Gott. Da denken die Leute in irgendein höheres Wesen. Aber wenn wir den Namen Jesus sagen, dann wissen wir, und jeder gottlose Mensch weiß, da geht es um den auferstandenen Jesus, der am Kreuz für unsere Schuld starb. Da hat jeder Mensch noch eine Ahnung davon. Das ist der große Weltenrichter. Und deshalb fängt das Bekenntnis unseres Glaubens mit Jesus an, dass wir das aussprechen und vor den Menschen uns nicht genieren. Wir haben ja seit Jahrhunderten auf unseren Kirchtürmen den Hahn. Wetterhahn, sagen manche. Nein, das ist ganz deutlich. Ich habe es extra noch mal im Internet nachgeschaut. Seit vielen Jahrhunderten ist das eine Erinnerung an Christen, wenn sie in eine Kirche gehen, dass Petrus seinen Herrn verleugnet hat. Weil er gemeint hat, ich kann das ohne Jesus auch ganz gut. Es geht besser, wenn ich mich nicht öffentlich für Jesus oute, wie man heute sagt. Und so hat er das versucht. Und das war eine Feigheit und eine Angst, die wir alle aus unserem Leben kennen. Und darum ist das so wichtig. Was können wir denn tun? Ein ganz erschütterndes Zeichen, wie schwach wir als Menschen des Glaubens sind. Dass wir in entscheidenden Punkten meinen, wir machen das besser ohne Jesus. Und dann denken wir, wir sind ja so geschickte Leute. Oft bilden wir uns auch ein, wir können es ja viel besser, wir sind bei den Leuten angesehen, dass wir nicht gleich der Vorhang runtergehen. Das ist dann immer wieder so schlimm, wenn was so ist. Aber Jesus hat das nach der Auferstehung, als er im See Tiberias wieder den Petrus traf, in Ordnung bringen wollen. Wie kann man denn sowas in Ordnung bringen? Ich weiß nicht, wie Sie es in Ihren Gemeinden machen. Wir haben alle so eine Art, dass wir sagen, Bürschchen, noch einmal so ein Versagen, dann schmeiße ich dich raus. Wir sind ja immer für die harte Kirchenzucht, aber der Herr Jesus nicht. Er ist ein ganz barmherziger, freundlicher Heiland, auch in deinem Leben. Mit welcher Geduld ist er dir schon nachgegangen, seit Jugendtagen, und hat dich gesucht in seiner Liebe. Wir meinen, immer mit Härte könnte man da was anfangen. Der Herr Jesus hat nie von der Härte etwas gehalten. Auch nicht von der Gesetzesstrenge. Du kannst nicht mein Mitarbeiter sein, wenn du mich so blamierst. Nein. Jesus geht drauf zu und sagt, dass eins ist wichtig. Im Christenleben ist eins wichtig. Nicht, dass wir stark sind. Wir haben ja gerade das schöne Lied von Traub gesungen. Ich bewundere den Mann immer, ein Korntaler Missionar, der in China selbst den wilden Boxeraufstand überdauerte und dann an einer Typhuskrankheit starb mit 33 Jahren. Was ist das herrlich, wo er sagt, ich bin mit Jesus so fest verbunden, das uns nicht trennen kann. Wie machst du denn das in deinem Leben, dass die Bindung zu Jesus so fest ist, dass du ihn nicht verleugnest, sondern dass du ganz fest bei ihm bleibst? Und darum ist so schön, dass Jesus im entscheidenden Punkt sagt, er sagt nicht, glaubst du an mich? Oder warum ist das auch passiert? Oder was läuft in deinem Leben falsch? Sondern Jesus stellt eine Frage, und es ist die wichtigste Frage für jeden Christen. Hast du mich lieb? Ganz interessant, ich weiß nicht, ob Sie jemand schon mal so fragt, hast du Jesus eigentlich lieb? Das ist die wichtigste Frage. Ist der Jesus das Wichtigste über alles andere? Egal, was die Magd denkt und was die anderen Leute überdenken. Jesus lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das größte und wichtigste Gebot. Jesus lieb haben. Paulus geht sogar noch weiter. Epheser 3 sagt er, Christus lieb haben ist besser als alles Wissen. Du kannst ganze theologische Bücher in deinem Kopf haben, aber das ist alles umsonst, wenn du Jesus nicht lieb hast. Und Jesus hat sofort gemerkt, als der richtige Seelsorger, da hat es an der einen Stelle gefehlt, in der Nacht der Passion, am Herdfeuer, an der Liebe zu Jesus. Und darum ist das so wichtig, Jesus lieb haben. Petrus hat ja einen Brief geschrieben, am ersten Petrusbrief fängt er ja gleich an, den Gemeindegliedern, die waren damals in der heutigen Türkei, waren ja ganz lebendige Christengemeinden entstanden, die vom Apostel Petrus geprägt waren, und hat gesagt, ihr habt Christus nie gesehen, aber ihr müsst Christus so lieb haben, dass er euch mit einer unbändigen Freude auf ihn freut. Ihr habt ihn nicht gesehen, habt ihn doch lieb, und dann glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Die Jesusliebe ist das erste, wichtigste Zeugnis deines Lebens und das letzte, sein ganzes Glaubensleben überdauert. Wir sind ja immer Fans von den großen Liedern des Glaubens. Ich meine, dass die nicht absterben dürfen, die müssen lebendig bleiben. Der Christian Grigo war der Sangesmeister in der Brüdergemeinde, der Herrnhuter. Zinzendorf hat ja seine Verse immer spontan gedichtet, ohne Zettel Papier. Deshalb waren sie immer sehr holprig. Der hat einfach hingestanden, hat sie so gereimt ins Blaue hinein. Und Christian Grigo war der begabte Sangesmeister, der die in einen guten Reim brachte, auch das Lied Jesu geh voran und all die schönen Zinzendorf-Lieder. Aber der Christian Gregor hat eine große Not gehabt, dass er ganz früh seine Eltern verloren hat. Vater schon kurz nach seiner Geburt, und dann war er ein Waise. Und dann hat die Schwermut ihn ergriffen. Kennen Sie Schwermut? Ein ganz schweres Leiden, wenn es ganz dunkel wird in der Seele. Wenn man selber nicht hat, da hat man schnell Ratschläge und sagt, das muss doch nicht sein. Wenn einer einen Fuß bricht, das sieht man dann schneller, was da kaputt ist. Aber bei der Dunkelheit der Seele und bei der Depression sind diese Lasten auf der Seele liegen. Ein halbes Jahr hat der Christian Gregor nicht mehr essen können, war ganz schwach geworden. Und dann ist passiert, dass plötzlich die Jesusgestalt wieder vor ihm stand. Und dann hat das herrliche Lied gedient, ach mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo sollte ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe, denn wo ich solch ein Herz wie deins verliebe. Jesus, ich brauch dich. Gibt's ein anderes Lied in unserem Grünen? Ich brauch dich alle Zeit. Eine Frau abends gedichtet, wie sie am Fenster saß. Aber Jesus, ich kann doch ohne dich gar nichts tun. Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Wie konnte es denn überhaupt bei Petrus dahin kommen, dass er beim Kohlenfeuer im Hof des Hohen Rates Jesus verleugnet hat? Wissen Sie, wir sind alle vom Stolz bedroht. Und wir denken immer wieder, ich kann es ohne Jesus auch allein. Und wissen Sie, dass das heute die größte Not ist der Christenheit? Schaut ganz weit in der Christenheit, dass ganz viele Leute sagen, wir machen das ganz toll, wir haben eine tolle Theologie und wir haben ganz großes Wissen und wir haben ein Prinzip, wie man heute Gemeinde baut und wir haben die nötigen Finanzen und jetzt fangen wir an zu bauen. Und die brauchen gar keine Jesusliebe. Da war ein großer Publizist in Hamburg, alle kennen den Namen, ich will ihn bewusst nicht aussprechen, der hat gesagt, Jesus war ja gar nicht der Gottessohn, das hat die Gemeinde ihm angedichtet, der hat ihn nur hochgelobt, gejubelt. Nein, die Gemeinde hat immer Jesus vergessen und hat immer groß von ihren Aktionen gedacht und hat nicht gewusst, dass Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts und war das da gesagt im Weinstockgleichnis. Ohne mich geht gar nichts. Ja, aber wem hat er das gesagt? Seinen Jüngern. Ja, war bei den Jüngern die Gefahr? Natürlich war die Gefahr beim Petrus. Wir machen das allein. Ich bin so geschickt und ich mache das gut und ich kann das ganz gut. Da muss man einmal in der Bibel noch mal lesen, wie Gott den Hochmut auch von Christen bekämpft. Das erzählt die Bibel im Hesekielbuch von Babel. Babel war ja im Altertum diese Superstadt mit ihren Riesenmauern im Berliner Museum, auf der Museumsinsel, sehen ja noch Teile dieser Riesenmauer von Babel. Heute ist da ja nur Wüste. Und Gott hat gesagt, ich will alles zusammenstürzen. Ich bin ein Feind von eurem Stolz, von Babel, es war eine gottlose Stadt. Und dann sagt der Hesekiel, weil du meinst, du seist so schön, wird Gott alles vernichten. Und es gibt einen Satz aus dem Mund von Jesus, den zitieren wir gar nicht oft. Was hoch ist in der Welt, das ist dem Herrn ein Gräuel. Und ist das nicht eine Gefahr auch bei den Jesusjüngern? Doch. Wenn ich heute in die kirchlichen Aktivitäten hineinschaue, die Kirche ist der größte Arbeitgeber, größer als Bosch und Mercedes in den diakonischen Werken mit den Katholiken. 1 Million hauptamtlicher Kräfte. Aber wer von denen braucht Jesus? Und wer von denen spricht Jesus in den Kindergärten, in den Sozialstationen? Ganz viel christlicher Betrieb läuft ohne Jesus. Jugendarbeit ohne Jesus, Kirchenmusik ohne Jesus. Da werden noch alte Formeln gebraucht. Und das ist eine Not heute, dass man ganz viel von Kirche spricht, auch von Freikirche, aber nicht mehr von Jesus. Und dann fehlt einer Gemeinde das Allerbeste und das Allerwichtigste. Das hat mich immer interessiert in der dritten Welt, wenn man da auf Menschen trifft, also ob das dann die Kopfjäger waren oder so, wie seid ihr Christen geworden? Am meisten hat mich interessiert bei den Buddhisten. Warum seid ihr Christen geworden? Oder in China, die waren ja alle im hohen Sozialismus drin. Oder bei Muslimen, warum seid ihr Christen geworden? In Myanmar, vergesse ich nie, da waren so ein paar Männer, die nannten sich Myanmar Inlandmission. Das ist in Myanmar, das Burma, ganz schwierig, weil ein Militärregime dort herrscht und viel Verfolgung der Christen ist. Und dann erzählen die mir, wir waren buddhistische Mönche. Ich sage, das gibt's doch nicht. Ich war mit den gelben Kutten rumgelaufen, Buddhisten. Die sagen, ja, der Buddhismus ist toll. Diese Buddha-Figur mit den Bauchfalten, die so, wie man den Stress der Welt bewältigt, ganz tolle Philosophie. Und was hat euch denn gezogen, dass ihr Christen geworden seid? Unsere Gottesdienste haben gesagt, nee, die Christen haben wir immer verachtet, eure Gottesdienste, die haben uns nicht gelockt. Unsere Musik, hat uns nicht interessiert. Ja, was hat euch denn gelockt? Und alle haben das erzählt, als wir zum ersten Mal von Jesus hörten. Das Attraktivste, was eine Gemeinde erzählen kann, ist, erzähl du den Menschen, was du bei Jesus gefunden hast. Und dann musst du von dem erzählen, mir waren in meinem Leben die Augen aufgegangen, was ich in den Augen Gottes ein verfehltes Leben habe. Und dann habe ich das begriffen, dass die Liebe von Jesus mich trägt und mich hält. Wie der Christian Gregor sagt, ach mein Herr Jesus, was bin ich ohne dich? Ein Professor aus China, der mit einer Staatsdelegation nach Stuttgart kam und von mir getauft werden wollte, sagt, lass ich da taufen in China? Ich sage, nein, da verliere ich mein Professorenamt. Ich muss doch Atheist sein, Parteimitglied. Ich habe gesagt, du musst doch Jesus kennen. Da liefen ihm die Tränen runter. Der kann das Neue Testament besser als vielleicht wir. Und hatte eine Sehnsucht, den Bund mit Jesus festzumachen. Und das ist das ganz Wunderbare, dass das die Leute, die den ersten Schritt tun zu Jesus, merken, dass gar keiner aus anderen Gründen Christ werden kann. Bei uns mag das Sitte und Gewohnheit sein, dass wir Leute hineinziehen in die Gemeinde. Aber Jesus will in der Nachfolge nur Leute haben, die ihn über alles lieben und die ihn brauchen und sagen, ich kann ohne dich nicht. Ich brauche dich, einen persönlichen Heiland. Und das kann keine Theologie und keine Lebensweisheit und keine Gemeinderegel ersetzen. Und die große Gefahr ist, dass auch bei uns sich das einschleicht, dass wir sagen, wir brauchen jetzt Fachleute, kompetente Leute, die was verstehen und die Erfahrung haben und die eine Ausbildung haben und sozial gut arbeiten können, die tauglich sind und was leisten können. Und Jesus sagt, nur eins ist wichtig, ob sie mich über alles lieb haben. Und das ein ganzes Leben lang. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Dieses Verhältnis mit Jesus. Und das ist das Geheimnis vom Gemeindeaufbau. Jesus hat immer gesagt, ich baue meine Gemeinde. Nicht wir mit allen Programmen, die wir haben. Wo Menschen sind, die Jesus lieb haben, kommen auf einmal Menschen zum Glauben. Der kleinste Kreis, wo Bibelleser wächst plötzlich und Menschen stoßen dazu. Und eine Gemeinde hat Ausstrahlung, wenn das immer wieder erzählt wird. Nicht wir sind das, sondern er. Du musst ihn kennen, den Heiland. Und deshalb ist das so gefährlich, dass wir immer meinen, in kritischen Situationen, wir können das anders machen als so. Auch in der Missionsarbeit ist noch nie anders missionsgetrieben werden. Wir haben das ja oft so eine Angewohnheit, wenn wir Zeugnis geben wollen für Jesus, dass wir das probieren. Ich sage nicht Kinder, mit anschleichen, so niederschwellig. Das ist der größte Blödsinn. Wichtig ist das Zeugnis. Und Sie werden auf einmal merken, dass ganz viele Menschen schon viel mit Jesus erlebt haben. Sie können das in ihrem Leben nicht einordnen. Und darum ist so wichtig, dass ich das nicht meine, ich sei besser und ich sei der Mann, der das übertragen könnte, das tun könnte. Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel, sagt schon der König Salomo. Und Christen, die meinen, sie könnten das schon, sie müssen nicht dauernd von Jesus reden. Nein, was wir der Welt verkündigen müssen, es gibt einen Heiland, der das größte Problem der Schuld löst. Und du kannst dein Leben nur neu ordnen, wenn du ganz fest in einer innigen Beziehung mit Jesus lebt. Und gerade dieser Petrus, der dort Jesus verleugnet hat, und das ist eine ganz schlimme Sache, sonst hätte man nicht den Hahn auf den Kirchturm gesetzt, zur Warnung an alle Christen. Du kannst ohne Jesus nichts. Und er schreibt in seinem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 4, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und deshalb ist es auch so wichtig, habe ich immer gesagt, in der Jugendarbeit, ein 16-Jähriger kann schon eine wichtige Funktion ausüben, ein Leiteramt haben, wenn er Jesus lieb hat. Und wenn er selber weiß, ich bin nicht stolz, ich bin auch nicht stark und ich kann es auch nicht, sondern wenn er demütig, arm und klein bleibt, aber weiß, ich habe einen großen Heiland, der in meinem Leben mächtig wirken will. War der erste Punkt für mich, das ist ganz wichtig, hast du Jesus lieb? Wie kriegt man denn diese Liebe? Diese Liebe hast du nicht, sondern die muss dir zuerst Jesus schenken. Er hat, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Es ist ganz wunderbar, dass es immer doch die Kreuzesgeschichte ist, dass Jesus für uns sein Leben gelassen hat. Und das große Wunder, obwohl wir doch so verkehrt waren und alles in unserem Leben gar nicht von Jesus geprägt war, und er hat uns geliebt, obwohl wir doch gar nicht liebenswert sind. Und weil er uns geliebt hat, darf ich das ihm weiter sagen. Jetzt ist ganz interessant, wie kriegt man denn diese Liebe? Ich meine, es können nur Menschen überhaupt zum Glauben kommen, wenn sie ihr ganzes Elend sehen ohne Jesus. Und das kann nur Gott ihnen aufschließen. Und das kommt immer, wenn man die schönen Geschichten von Jesus erzählt. Ganz wunderbar. Sagt auch Jesus, dass wir ihn bekennen sollten vor den Menschen. Sie brauchen den Menschen gar kein frommes Theater machen. Das ist ja, die anderen haben das ja schon lang durchschaut. Deshalb sagen die Leute, die gehen ja bloß in die Kirche, weil sie Kirchenspringer sind oder ihre Kleider vorführen wollen. Was die Leute alles dichten, das sind ja alles Heuchler. Du darfst das immer wieder sagen. Weißt du, ich bin kein guter Mensch. Ich rate es ja Ihnen immer wieder auch im Umgang mit den Muslimen, die ja gar keine Sündenerkenntnis haben. Da müssen Sie nicht sagen, wie toll Sie sind, sondern was, ich leide an meiner Schuld. Über das Thema redet sonst niemand. Und dieses persönliche Zeugnis unter vier Augen, das geht ganz tief und das haben mir die Muslime immer bezeugt. Das hat sie ganz tief getroffen, wie sie auf einmal sagen, ich bin ja genauso, ich spiele ja nach außen nur das mit einer Decke vor. Und das, was Jesus mir aufgedeckt hat, ich kann doch gar nichts anderes finden als diesen Heiland, der mich lieb hat. Ich darf es Ihnen ein Beispiel erläutern, der Liederdichter Philipp Spitta war ja sehr schwer. Der Vater ist früh gestorben, war kein Geld im Haus und die Mutter hat den jungen Mann eine Uhrmacherlehre machen lassen. Aber als hat auch eine TB gehabt, ein Skofen, hat man damals gesagt, eine schwere Krankheit und er muss dann die Schule früh abbrechen. Aber die Mutter hat für den anderen Bruder Geld zurückgelegt, dass er studieren kann. Der ist ertrunken. War früher häufig, weil die nicht schwimmen gelernt haben und viel auf Flüssen nur mit Kähnen überwunden werden konnte. Und dann hat sie zu dem Philipp gesagt, jetzt darfst du studieren. Mit Freuden ist er in die Schule gegangen, obwohl er viel älter war als seine Mitschüler. Und er hat Theologie studiert. Und in Göttingen, da hat sie ihn angewidert, wie die Studenten immer geklopft haben, voll Begeisterung, wenn was gegen die Bibel gesagt wurde. Ja, das ist in der Theologie wirklich so. Da wird nicht über Jesusliebe gesprochen, da wird es nur vom Verstand, wie man mit dem Verstand die Bibelbotschaft begreift. Und da kommst du wirklich in das Geheimnis von Jesus nicht. Mit dem Kopf kriegst du das nicht. Du kannst vierfach Doktor haben und Professorentitel und alles. Du kommst im Glauben nicht weiter. Nur durch den Heiligen Geist kriegt man Erkenntnis. Und da war ein Professor, August Tolluk. Lohnt sich bis heute nochmal. Der hat den Studenten immer gesagt, du musst einmal die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen. Du musst einmal in dein Herz hineinblicken. Und dann kannst du die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis machen. Wenn du mal siehst, wie Jesus dich lieb hat. Und dann hat Philipp Spitta dieses Lied gedichtet, das wir vorhin schon zitiert haben. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Leben. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Ich brauche dich alle Zeit, keinen Schritt ohne Jesus. Du kannst anders dein Leben nicht führen. In eigener Kraft geht's nicht. Man denkt immer, jetzt kann ich es auch selber. Nein, du wirst einbrechen wie der Petrus. Und deshalb, der Petrus war ein großer Felsenmann. Und darum ist so wichtig, dass wir das im Kopf haben und das wissen, wie das ist. Hast du mich lieb? Als Philipp Spitta dann ordiniert werden sollte und das Examen an der Universität abgelegt hat, da haben ihn die würdigen Kirchenfunktionäre, wie ich sie mal nennen will, ihn gefragt, sind Sie nicht in der Gefahr, dass Sie zu viel von Jesus reden? Der Philipp Spitta hat nachher nur gesagt, einmal hat Jesus einen Jünger auch vorbereitet aufs Pastorenamt und den hat er dreimal gefragt, ob er ihn lieb hat. Und erst dann hat Jesus ihn eingesetzt. Vielleicht ist das der Schaden unserer Kirchen, dass wir das nicht mehr wissen, dass das Wichtigste ist. Und das ist ja interessant, dass ein anderer Mann, den kennen Sie gar nicht vom Namen August Risse, aber Sie kennen ihn von seinem Lied her. Schwiegervater war in Nümbrechen dieser lebendigen Gemeinde. Und er hat auch mit diesem August Tolluk gesprochen. Der August Tolluk hat ganz viele Menschen zu Jesus geführt. Er war ein Genie, der sprach 20 Altsprachen fließend. Aber seine größte Sache war, dass er jungen Leuten den Weg zu Jesus gewiesen hat. Und als August Risse die Höllenvater selbst erkennt, will ich immer sagen, guck mal in dein Herz hinein. In diesen Wust der Sünde und der bösen Gedanken und der Gottesferne. Und dann hat er ein Lied gedichtet, das Sie alle auswendig kennen. Und das ist kein Kinderlied. Das schöne Lied, nein, das ist hier. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ich lag in Banden der schnöden Sünde. Ich lag im Toden, konnte nicht los. Er sandte Jesus, den treuen Herrn. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Und dann lächeln sie und sagen, das ist für die Kinderstunde. Nein, das ist für alte Leute wichtig. Wenn die Körperkraft gewichen ist, Jesus hat mich lieb. Und er bereitet mir den Weg und ich darf weitergehen mit ihm. Er ist die Liebe und er führt mich an seiner Hand. Und ich kann ganz froh sein, dass er mein Herr ist. Ich darf fröhlich mein Leben gehen mit ihm. Und er hat dann diesem Simon Petrus gesagt, weide meine Lämmer. Du kannst in der Gemeinde einen Dienst tun, du bist brauchbar für mich. Wissen Sie, mehr will gar nicht Jesus von uns, als dass wir ihn über alles lieb haben. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und dass dann seine Kraft und sein Geist in uns wirkt, herrlich. Dass er so einfach uns den Weg macht und er uns so schwer ist, weil das unseren Stolz bricht. Jetzt muss ich noch einen Teil anschließen. Ohne die gewaltige Jesusliebe läuft nichts. Da hat ja Paulus später ein Kapitel geschrieben von dieser Liebe. Wir sagen, das ist das Hohelied der Liebe. Und da hat Paulus noch einmal ganz deutlich gesagt, wie das ist mit der Liebe. Ich habe ja nie einen Menschen getroffen, der nicht davon begeistert war, dass die Liebe das Wichtigste ist. Ich habe mit die Brautpaare getroffen, die sich in die Ringe eingravieren ließen. 1. Korinther 13, die Liebe. Aber passt denn das auf deine Liebe? Was dort steht, dass die Liebe langmütig ist und freundlich, dass sie sich nicht ereifert. Wie ist denn das bei dir mit deiner Liebe? Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Du hast doch von Jesu Liebe gesprochen. Diese große Liebe. Und die will er in dir entflammen, in dir lebendig machen. Die soll dich erfüllen, diese Jesusliebe. Da fängt ja Paulus an, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte diese Jesusliebe nicht, dann wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle, eine rostige Blechbüchse, die ein Bursche durch die Straßen kickt. Was wäre mein Leben ohne Jesusliebe, die er in mir wecken muss? Er hat mich zuerst geliebt und die will er in mir machen. Und wenn ich prophetisch reden könnte, stellen Sie mal vor, das ist ein großer Traum, wenn ich so reden könnte wie der Jesaja und der Hesekiel und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, dass ich Berge versetzen können und hätte die Jesusliebe nicht. Die muss er in mein Herz hineinschütten. Die muss man erleben, wie Jesus mich lieb hat. Das ist so unglaublich. Was ganz anderes noch viel höher als alle Menschenlieben. Und dann geht er weiter. Und wenn ich alle meine habe, bis zum letzten Pfennig den Armen schenken würde und liebe, würde sie meinen Leib brennen, ich würde ein Märtyrer sein. Und hätte die Jesusliebe nicht, es wäre mir nichts nütze. Die größten Taten, die ich im Glauben vollbringen, haben keinen Wert, wenn die Jesusliebe nicht dich erfüllt. Und das ist so wunderbar, dass die Jesusliebe dein Leben erfüllen will und dass Jesus in dein Herz einkehren will. Und darum hat es der Petrus erleben müssen, dass er nicht der Felsenmann ist. Er ist nur ein Felsenmann, wenn Jesus ihn hält. Und das Thema heute dennoch. Weil du mich hältst. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich. Ich habe die Stabilität nicht. Wir sind alle schwache Leute. Und wir haben das nicht. Aber er ist der Starke, der uns führt und der uns weiterführt. Und das ist doch das Herrliche. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, seinen einzigen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Herrlich. Er weckt in uns eine Riesenliebe und ich kann immer nur staunen. Denken Sie bei der Jesusliebe nicht immer an die kleinen Dinge, die Sie bewegen. Warum habe ich die Schwierigkeiten? Warum werde ich krank? Sondern wissen Sie, dass Sie getragen sind von seiner Liebe und er Sie durchführt in die Ewigkeit. Und das ist so wunderbar. Und dann sagt Jesus noch, wer mich lieb hat, der wird meine Gebote halten. Ganz automatisch. Um Jesu willen. Oder macht es Ihnen Spaß zu sündigen? Lügen Sie gerne. Ja, Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Ohne Jesus Liebe können Sie die Gebote gar nicht halten. Wird alles ein Zwang im Leben. Ich muss das auch noch tun. Nein, ich muss es nicht tun. So die Herrlichkeit, dass ich nicht mehr sündigen muss, dass er mich in dieses neue Leben hineinführt. Und das, wie der August Risches sagt, du heilst, o Liebe, all meinen Jammer. Du stillst, o Liebe, mein tiefes Weh, du füllst mit Freuden die matte Seele, du füllst mit Frieden mein armes Herz. Und die Jesusliebe hat einst die Apostel getrieben. Und da waren sie so erfüllt, das ganze Gemeindeleben war durchzogen, nicht von irgendwelchen komischen Aktionen, die man initiiert hat, sondern aus dem Herzen heraus in einer ganz großen Liebe. Und die brauchen wir ganz dringend nötig. Denn nicht die natürlichen Gaben sind die entscheidenden. Wir wollen ja immer, da gab es ja vor Jahren den Gabentest, da muss man anhaken und haben junge Leute gesagt, ich tauge als Moderator oder ich bin der Bandleader und so. Ich habe nie einen getroffen, der gesagt hat, ich tauge zum Putzen oder ich bin für die Küche geschaffen. Aber der Herr Jesus hat das immer. Wer mich liebt, der wird dienen. Und auf einmal wird es ihnen die größte Spaß sein, wo sie dienen dürfen. Das Allerhöchste, in den Jesusdienst hineingenommen zu sein und zu dienen und bei ihm zu sein. Jesus hat den Petrus nicht gefragt, glaubst du auch richtig? Das ist wichtig. Aber der richtige Glaube kommt an der ungeteilten Liebe zum lebendigen Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist und der auferstanden ist. Und dann hast du schon alles, was du zur Offenbarung brauchst. Und mehr gibt es gar nicht mehr in dieser Welt. Und das wird das Zeugnis in der Welt sein, das ganz, ganz wichtig ist. Ganz viele in der Christenheit wissen gar nicht mehr, dass Jesus der Heiland ist. Und dass Jesus die Macht hat, auch in deinem Leben ganz wunderbar zu wirken. Und dass er dein Gebet hört. Und dass er der König aller Könige ist, dass er wiederkommt. Jesus hat das ja sehr ernst in den Endzeitreden beschrieben, was an großen Trübsalen über die Welt hinweg, Teuerung und dann Zerbrechen der Häuser, Kriege und Kriegsgeschrei, die Gesetzlosigkeit, die Liebe wird in vielen erkalten. Es werden alle über Liebe reden, aber es ist keine Liebe mehr drin. Aber er gibt Liebe bei denen, die ihn kennen und die ihn haben. Und das brauchen wir ganz besonders. Ich war ja in der Arbeit von Hilfe für Brüder eines Tages eingeladen worden von den Auslandschinesen. Wir sollten die Hausgemeinden in China einmal besuchen. Ernst Vater war noch dabei, der wurde kurz vorher krank. Damals hat man bei uns das nicht geglaubt, dass in China eine große Hauskreisbewegung ist. Das ist ja ganz merkwürdig, wie man lange die Verhältnisse unter Mao Zedong schon gemeint hat, dass ein Reichsgottesverhältnis mit der sozialen Gerechtigkeit, ach, die Irrtümer sind so schrecklich, was man an Unsinn glaubt. Und da haben die chinesischen Christen es möglich gemacht, mit vielen Leitern der Untergrundgemeinde zusammenzutreffen. Es war ganz groß bewegend, wie sie das organisiert haben. Und an einem Sonntag durfte ich bei Wang Mingtao, das war der große Führer der Untergrundgemeinden, 90-jährig in seiner Privatwohnung, waren alle auf dem Boden gesessen, es wäre gar kein Platz für uns gewesen. Und der alte, schon erblindete Mann hat geredet, ich verstand ja das nicht. Aber es war bewegend, da zu sitzen und die Leute zu verfolgen. Und dann habe ich gedacht, jetzt wäre es noch schön, wenn dieser alte, greise Mann, der 20 Jahre im chinesischen Straflager saß, mir eine Botschaft mitgebe, die man in IDEA veröffentlichen kann, so haben wir es dann gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich komme aus Deutschland, hast du mir eine Botschaft für die Christen in Deutschland? Und dann hat er verschmitzt gelächelt und hat gesagt, ihr habt viele Werke, vergesst die erste Liebe zu Jesus nicht. Dass wir bis heute ein Vermächtnis über unseren Gemeinden, dass uns diese Jesusliebe treibt, die Jesus ans Kreuz getrieben hat. Mit welcher Liebe ist er nachgegangen? Wie hat er den Petrus gesucht? Und so hat er es nur machen können mit diesen ganz lieben Worten, hast du mich lieb? Hast du mich lieber als die anderen? Du, Petrus, das eine ist Not in deinem Dienst, dass dich diese Jesusliebe treibt. Und dann hat er ihn eingesetzt, dann weide meine Schafe. Das ist ja wunderbar. Gemeinden werden nicht geleitet wie Industriebetriebe. Man sagt ja heute, wir sollten von der Wirtschaft lernen. Die werden von Hirten geleitet. Und das Hirtenamt ist in unseren Gemeinden unter die Räder gekommen. Die Evangelisation, das leuchtet uns noch ein, das Zeugnis muss sein, aber das Hirtenamt, dabei haben die meisten Christen Gaben zum Hirtenamt. Die sagen, ich will nicht groß reden, aber sie können in der Gemeinde gucken, wen muss ich nachher noch ansprechen? Und wem muss ich ein gutes Wort noch sagen? Und wer ist in einer Krise? Und für wen muss ich beten? Es fehlt an Hirten, sonst hat er auch noch Evangelisten und Lehrer, das ist auch so, die das Bibelwort gut auslegen können. Aber die Hirten fehlen, die auch einmal Geduld haben. Die hat ja Paulus auf seine erste Missionsreise in Johannes Markus mitgenommen. Und wie sie in Antalya waren, das ist dieses Antalya, wo die Touristen mit der Chibo-Reise heute hingehen, hat er dort in der Gaststätte, wo sie übernachtet haben, gehört von den Raubüberfällen oben im Taurusgebiet. Hat er Angst bekommen, hat er zum Paulus und zum Barnabas gesagt, ich möchte wieder heim zu Mutti. Der Paulus sagt, den nehme ich nie mehr mit. Einer, der gekniffen hat, den kann man im Missionsdienst nicht brauchen. Aber der Barnabas, das war ein Seelsorger und Hirte. Da haben sie sich sogar getrennt, Paulus und Barnabas. Und der Barnabas hat gesagt, ich gebe noch mal dem Johannes Markus eine Chance. Und im 2. Timotheusbrief sagt der Paulus, Johannes Markus ist mir nützlich zum Dienst. Wissen Sie, das können nur Hirten, die selber sagen, ich habe ja in meinem Leben auch oft versagt. Und das ist in der Gemeinde Jesu ganz wichtig. Nicht große Programme, was wir alles wollen. Das bläst der Wind eh weg. So, wir brauchen in unseren Gemeinden Beter, die das tun. Im Galaterbrief, im Kapitel 6, Vers 2 steht ein interessantes Wort. Wenn einer von einem Fehler übereilt wird, was macht man da in der Gemeinde? Es gibt überall. Ja, und deshalb, wir haben in der Gemeinde immer, sagen wir mal, Kirchenzucht. Und da muss man strafen. Und die ersten Christen haben dann die ausgeschlossen. Die dürfen bloß noch hinter der Türe außen zuhören und so weiter. Paulus sagt, helft ihm wieder zurecht mit einem sanftmütigen Geist, ihr, die ihr geistlich seid, ihr, die den Jesusgeist habt. Und das ist so wunderbar, dass wir über unserem Scheitern, auch für die junge Generation und für die, die neu unter der Gemeinde sind, einen Hirtenblick haben. Was macht denn der Hirte? Das ist schon in der Weissagung von Jesus in Jesaja 40, er wird die Lämmer im Bausch seines Gewandes tragen. Da muss man die kleinen Lämmer, die ersten Christen wieder führen auf dem Weg und mit ihnen mitgehen, die ersten Schritte. Und das ist so wunderbar, dass der Herr uns dazu gebraucht, dass wir lieben und von Herzensgrund. Lieben und von Herzensgrund. Und das ist so wunderbar, dass uns Jesus dazu gebraucht an unserem Platz, weil er so mit uns umgegangen ist. Er ist der große Hirte. Und er gibt uns dieses Amt. Wir wissen alle nicht, wie lange wir noch leben. Aber in diesem Leben dürfen wir Lastträger sein, auch in der Gemeinde. Die Gemeinde ist ein großes Lazarett. Und das Schönste, was die Gemeinde tun kann, ist von Jesus reden. In der Gemeinde kann man immer viel über die Fehler reden. Das ist immer so. Deshalb soll wir sollten die Kirche sagen, wo wir Jesus sagen müssen. Und das ist so wichtig, dass wir das den anderen immer wieder sagen. Wir sollen Boten seiner Liebe sein. Wir wollen noch beten. Du treuer Heiland, wir danken dir für diese große Geduld, die du auch mit uns hattest auf unserem langen Weg des Glaubens und allem Versagen. Herr, vergib uns diesen Stolz, wo wir so viel ohne dich probiert haben und wo wir schrecklich eingebrochen sind. Wir haben viele Erfahrungen, dass ohne dich nichts gelingen kann. Herr, wir danken dir, dass wir wiederkommen dürfen mit der alten Schuld und du Geduld mit uns hast und eine unendliche Liebe. Du rettest uns heraus aus der Verlorenheit dieser Welt und du machst uns selig. Und dann dürfen wir in deine Nachfolge treten. Und du schaffst auch neue Gemeinden. Und wenn wir nach Hause gehen am Ende dieser Freizeit, dann sehen wir manches ganz neu, was wir tun müssen. So manche am Wege, den wir diesen Liebesdienst tun, ihnen aufhelfen, zurechthelfen, mit deiner großen Geduld und Liebe. Ganz herzlichen Dank. Und wir bitten dich, dass du deine Gemeinde erneuerst, immer wieder, mit deiner großen Liebe. Amen. Und wir singen noch das Lied 439. Ein ganz arg schönes Lied, weil der Johann Daniel Herrnschmidt in Bopfingen, dort damals im spanischen Erbfolgekrieg, hat er dort so viel Menschen das Leben gerettet, da gab es noch kein Rotes Kreuz. Im Typhus, wo niemand helfen wollte, tausende von Franzosen verletzt lagen, in der Kirche auch von Bopfingen. Alle hatten Angst, sie stecken sich an vom Lazarettfieber, hat man gesagt. Johann Daniel Herrnschmidt ist hingegangen und hat sich nicht infiziert und hat die Kranken versorgt. Sie müssen immer wissen, das hat Gott auch in seiner Hand. Gott will es machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Und ich hatte einen Großvater, väterlicherseits, der war Kaufmann, der hat uns immer eingeschärft als Enkeln, wenn nur du bei Jesus bist. Da sind wir umgedreht. Und das haben wir mitgenommen, bis ins hohe Alter. Wenn nur du bei Jesus bist.
Herr Jesus, wir wollen dir jetzt einfach danken für diese Tage, die wir miteinander erleben durften, wie du durch dein Wort lebendig zu uns gesprochen hast, in unser Leben hinein wirksam. Wir danken dir für dieses Geschenk vom Bruder Schäfbuch und seiner Frau. Wir möchten dich bitten jetzt, wenn sie heute Abend nach Hause fahren, dass du sie bewahrst und gut zu Hause ankommen lässt. Und du weißt auf dem weiteren Weg ihre Dienste. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest und ihnen Gnade auf dem weiteren Weg gibst, auch im Älterwerden und auf dem Weg des dem Ziel entgegengehens. Schenk ihnen einfach deinen Frieden und sei du der, der sie umgibt von allen Seiten und sie leitet. Wir danken dir, Herr, dass du treu bist und dass du das Werk, das du in uns und mit uns und durch uns begonnen hast, auch vollendest zu deiner Ehre und zu unserem Heil. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer Jesusname. Amen.